Vereinigte Paradiese. Mein Name ist Gloria. Was kann ich für Sie tun?
Jörg Finz, Südwestrundfunk.
Hallo, Herr Finz. Schön, Sie mal wieder zu hören.
Ich freue mich auch. Mit Ihnen zu sprechen, das hat ja immer was Besonderes.
Jetzt hören Sie aber auf. Ich werde ja ganz rot.
Das würde ich doch zu gern mal sehen.
Herr Finz, flirten Sie etwa mit mir?
Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Ich weiß ja nicht mal, wie man flirten schreibt.
Das wird ja immer schöner. Aber sagen Sie mir mal lieber, mit wem ich Sie heute verbinden soll. Zuletzt hatten Sie, glaube ich, mit dem ersten Propheten, mit Elia, gesprochen. Mhm. Ja, und davor schon mal mit Jona und auch mit Daniel. Ja. Wir haben hier noch jede Menge Propheten im Angebot. Also, noch mal ein Prophet.
Sie haben es mal wieder erraten.
Davon haben wir ja einige, kleine und große.
Ich weiß. Ich möchte heute mit einem sogenannten kleinen Propheten sprechen, der aber in Wahrheit ein ganz großer war.
Jetzt passen Sie mal auf. Ich zähle die 12 sogenannten Kleinen auf.
Aber bitte in der biblischen Reihenfolge.
Eine meiner leichtesten Übungen. Wenn ich ihn genannt habe, sagen Sie einfach Stopp. Fertig?
Ich bin bereit.
Also, Hosea, Joel, Amos, Obadja.
Stopp.
Wie bitte? Obadja.
Nein, Sie waren zu schnell. Mein Stopp galt dem Amos.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ach.
Für Leute wie Sie scheint Amos besonders interessant zu sein. Immer wieder gibt es bei Ihnen Gruppen, Initiativen, die sich nach ihm benannt haben.
Das stimmt. Zum Beispiel die Gruppe Offene Kirche in Württemberg.
Hm.
Die vergibt seit 2001 einen Amos-Preis für Zivilcourage.
Oh.
Oder die Zeitschrift Amos, die erscheint seit 51 Jahren im Ruhrgebiet.
Das klingt doch schon mal, wie wir hier sagen, verheißungsvoll.
Ja, was die Zeitschrift angeht, da steht in so einer Art Standortbestimmung, ich lese mal vor, Amos. Der Prophet lebte vor 2700 Jahren auf dem Lande im Süden Israels. Als Bauer verband er Handarbeit und Kopfarbeit, war unabhängig, verwurzelt in überlieferten Grundsätzen und ethischen Orientierungen. In all dem erweist er sich als erfrischend aktuell. Wir haben seine Fußspuren entdeckt, finden uns zurecht, indem wir sie passend gemacht und uns angeeignet haben. Eine Gestalt wie Amos weckt bestimmte Vorstellungen, regt kreative Fantasien und Ideen an in Richtung Wiederborstigkeit.
Hm.
Dabei verstehen wir uns nicht einfach als kirchenkritisches Blatt, sondern als alternativ gesellschaftlicher Akteur im Ruhrgebiet.
Das gefällt mir. Besonders die Wiederborstigkeit. Und was können Sie mir über den Amos-Preis für Zivilcourage der offenen Kirche sagen?
Hier werden alle 2 Jahre Menschen ausgezeichnet, die Zivilcourage gezeigt haben, wohlgemerkt in der Kirche.
Hm.
Also Menschen, die entweder gegen den Mainstream in den Gemeinden oder im Angesicht von Kirchenleitungen Rückgrat gezeigt haben.
Fürchtet euch nicht, sagte doch der Engel den Hirten auf den Feldern an Weihnachten.
Tja, aber das war 700 Jahre nach Amos. Abgesehen davon, wer glaubt in der Kirche heute noch an Engel?
Umso wichtiger, dass dieser Prophet immer noch oder schon wieder springlebendig ist. Aber eigentlich wollten Sie sich nicht mit mir über Amos unterhalten, sondern mit ihm selbst sprechen. Soll ich Sie denn mal mit ihm verbinden?
Wenn das möglich ist.
Einen Augenblick, bitte.
Hier ist Amos. Gloria, was gibt's?
Ein Anruf von unten. Herr Finz vom SWR. Soll ich durchstellen?
Kenn ich nicht. Aber machen Sie mal.
Dann drücken Sie doch bitte das Knöpfchen.
Ich bin Amos. Sie wollten mich sprechen?
Jörg Finz, Südwestrundfunk. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe eine Menge Fragen an Sie. Aber erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zu Beginn erst was vorlese.
Ich dachte, Sie wollten mit mir sprechen. Jetzt lesen Sie mir was vor. Also los, ich höre.
Ich verachte eure Feiertage und mag eure Versammlungen nicht riechen. Ich mag auch eure Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn dein Harfenspiel mag ich nicht hören.
Ach so, na, das ist von mir. Es geht so weiter. Aber es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
Das war Ihre Botschaft. Eine Botschaft, die heute noch gültig ist.
Ja, das war meine prophetische Botschaft für den König, die Priesterschaft und die, wie man so sagt, High Society in Nordisrael. Und zwar in einer ganz bestimmten politischen Situation. Und das war zugleich das Ende meiner Botschaft dort.
Ja, auf das Ende kommen wir später noch. Mich interessiert zunächst, wie Sie dazu gekommen sind, im Norden Israels als Prophet aufzutreten. Denn beheimatet waren Sie ja woanders.
Ja, das stimmt. Ich bin in Juda aufgewachsen, also ganz im Süden Israels. Der Ort, aus dem ich stamme, hieß Tekoa. Wenn Sie sich das auf der Landkarte ansehen, da ist Jerusalem, südlich davon Bethlehem und von da nochmal 2 Stunden nach Süden, fast schon am Rand der judäischen Wüste, Tekoa. Ich hatte da eine Schafherde und ich habe Maulbeeren gezüchtet. Ich hatte mein Auskommen und habe mich sehr wohl gefühlt und von da wurde ich in den Norden berufen.
Das Land Israel mit Jerusalem als Sitz des Königs war aber doch eine Einheit.
Naja, das war so, als David König war. Und das war auch unter seinem Sohn Salomo noch so. Doch dann zerbrach die Einheit. Natürlich waren alle Israeliten, die im Norden und die im Süden. Sie wurden aber regiert von 2 Königen. Und zu meiner Zeit hieß der König in Juda Usia, der hatte seinen Sitz in Jerusalem, der in Nordisrael Jerobeam der Zweite. Sein Regierungssitz war Samaria. Im Norden gab es 2 Heiligtümer, Bethel und Gilgal. Das nationale Heiligtum, der Tempel in Jerusalem, gehörte schließlich zu Juda.
Und Sie, der Sie ja eigentlich zu Südisrael, zu Juda gehörten, sind also in den Norden gezogen und zwar als Prophet.
Genau.
Das gab's doch schon mal, dass ein Prophet, der sich in der judäischen Wüste verkrochen hatte, also nach Norden zum Berg Horeb geschickt wurde und da Gott erlebt.
Also bitte, ich habe mich nicht verkrochen. Ich war da zu Hause.
Okay.
Der Prophet, der sich da versteckt hatte, der hieß Elia.
Ja.
Von ihm haben sich die Leute bei uns erzählt. Es wurde auch die Höhle gezeigt, in der er sich damals versteckt hatte. Aber das war vor meiner Zeit. Ich, wie ich schon sagte, wurde von meiner Familie und meiner Herde von heute auf morgen wegberufen.
Erzählen Sie doch mal bitte, wie das war.
Ach, Herr, wie war doch nochmal Ihr Name?
Finz.
Ach, Herr Finz, jetzt bringen Sie mich in Verlegenheit.
Was?
Na, wie geht das vor sich, wenn Gott einen ruft? Also, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Heute spricht man vielleicht von innerer Stimme oder so. Nichts davon bei mir. Ich weiß nur, dass ich mich eines Tages auf der Straße nach Norden befand. Und ich wusste auch, was da auf mich wartete.
Es ist aber schade, dass Sie uns da im Dunkeln lassen mit Ihrer Berufung. Da kann man sich jetzt so gar nichts vorstellen. Aber was man sagen kann, Amos, Ihre Prophezeiungen unterscheiden sich ganz eklatant von denen anderer Propheten. Das beginnt in Ihrem Buch schon auf der ersten Seite.
Sie meinen die Völkertafel?
Genau. Ihr Buch beginnt nicht mit Israel, sondern mit einer Anklage der Völker um Israel herum. Und das liest sich fast wie eine Litanei.
Kommen Sie, wir lesen das mal miteinander. Also, so hat Gott gesprochen.
Wegen seiner 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Damaskus zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie Gilead mit einem Schlitten aus Eisen zermalmt haben.
Wegen seiner 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Gaza zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie ganze Dörfer weggeschleppt haben, um sie an Edom auszuliefern.
Wegen seiner 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Tyros zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie die Gefangenen an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben.
Wegen seiner 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Edom zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen erstickt haben.
Wegen seiner 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Ammon zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie die Zivilbevölkerung drangsaliert haben, um das eigene Land zu vergrößern.
Wegen seiner 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Moab zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben.
Und jetzt kommen sie auch auf Juda und Israel zu sprechen. Wegen ihrer 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Juda zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie das Gesetz Gottes verworfen, seine Satzungen nicht gehalten und sich von ihren Lügengötzen haben verführen lassen, denen schon ihre Väter nachgelaufen sind.
Und schließlich, wegen ihrer 3 Verbrechen, ja wegen der 4, werde ich Israel zur Rechenschaft ziehen.
Weil sie den Unschuldigen in die Sklaverei verkaufen und den Armen wegen eines Paar Sandalen.
Wissen Sie, was mir auffällt?
Ich kann es mir denken.
Na?
Israel und Juda unterscheiden sich in ihrem sozialen Verhalten in nichts von den umliegenden Völkern.
Genau.
Nur wiegen ihre Verfehlungen vor Gott schwerer, weil sie ja das von ihm erwählte Volk sind. Und zu ihnen wurde ich geschickt. Denn gerade auch für sie galt, Die Wahrheit des biblischen Gottes entscheidet sich an der Wahrheit des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Genau. Die Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit ist gelebter Bund.
Wie war denn damals die politische Großwetterlage? Es gab ja vermutlich nicht nur die kleinen Völker, inklusive Israel und Juda. Da muss es doch eine Großmacht gegeben haben. Oder vielleicht mehrere, die sich gegenseitig belauerten und von der die kleinen Völker abhängig waren.
In der Tat. Die Großmacht im Hintergrund war Assyrien. Sie war bis Damaskus vorgedrungen, machte aber keinen Versuch, ihren Machtbereich weiter auszudehnen. Diese Zeit erlebte Nordisrael unter König Jerobeam geradezu als eine Blütezeit.
Womöglich so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Die Katze Assur hat die Maus Nordisrael in ihrer Gewalt. Sie muss nur noch zuschlagen. Doch sie lässt sie erstmal gewähren. Sie sieht amüsiert ihrem Spiel zu, bis sie keine Lust mehr hat und sie erledigt.
Nordisrael kontrollierte die Handelswege zwischen Assyrien und Ägypten und erlebte dabei einen wirtschaftlichen Aufschwung. Den nutzte König Jerobeam zum Ausbau seiner Macht. So als ob es die Katze Assur nicht gäbe. Er legt der Landbevölkerung hohe Abgaben auf und wo sie die nicht mehr zahlen konnten, kaufte er ihnen ihre Ländereien ab, die sie vorher als freie Bauern selber bewirtschaftet hatten. Nur eine Minderheit hatte Teil am Wohlstand. Dazu gehörte die Königsfamilie, die Priesterschaft und die Oberschicht.
Und wie lange ging das so?
So an die 20 Jahre. Da schlug die Katze zu. Assyrien kam über das Land. Jerobeam wurde umgebracht, die Oberschicht verschleppt. Es kam all das, was ich vorausgesagt hatte. Ich habe das selbst allerdings nicht mehr miterlebt. Ich war vorher ausgewiesen worden.
Das war also das Ende. Mir geht es um die Zeit davor, die Zeit ihres prophetischen Wirkens, die Zeit, als sie dorthin berufen wurden.
Ja, ja, ich weiß.
Sie kamen dort an und sie sahen, was los war.
Das konnte, wie man so sagt, ein Blinder mit dem Stock fühlen. Als schlimm habe ich die Situation in der Königstadt Samaria in Erinnerung und habe sie auch klar und deutlich benannt. Sammelt euch auf den Bergen Samarias und seht, was für ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin herrscht. Sie achten kein Recht. Sie sammeln Schätze von Frevel und Raub in ihren Palästen. Und was mich am meisten aufgeregt hat, waren ihre bigotten, prunkvollen Gottesdienste neben all der Ausbeutung der Armen. Gerechte Zustände herzustellen, das wäre ein richtiger Dienst an Gott gewesen.
Insbesondere scheinen sie sich über die verschwenderischen Frauen aufgeregt zu haben.
Ich habe nur angeprangert, was ich gesehen habe. Hört dieses Wort, ihr fetten Kühe in Samaria, die ihr den Geringen Gewalt antut und schindet die Armen und zu euren Männern sagt, schafft Stoff her, lasst uns saufen. Der Herr hat geschworen, es werden Tage über euch kommen, da schleppt man euch weg an Fleischerhaken und eure Brut an Angelhaken.
Ganz schön brutal.
Ja.
Und ebenso hart sprechen sie über den Kult, der überall betrieben wurde, vor allem in den Heiligtümern Bethel und Gilgal.
Ich habe mich in Bethel umgesehen und war entsetzt über das fromme Getue angesichts der Unterdrückung der ohnehin Benachteiligten. Recht und Gerechtigkeit zu schaffen, das wäre ein Gott wohlgefälliges Handeln gewesen.
Amos, wenn man Ihr Buch genauer ansieht, bekommt man den Eindruck, dass Sie in Ihrem prophetischen Auftreten bei all der Kürze der Zeit die Richtung ändern.
Wie meinen Sie das, Herr Finz?
Am Anfang habe ich den Eindruck, dass Sie selbst glauben und hoffen, dass das Volk Israel auf Ihre Prophezeiung hin sein Leben tatsächlich ändern würde.
Woran wollen Sie das erkennen?
Na, wenn Sie sagen, aber es fließe das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein unstillbarer Bach, dann sehe ich darin die Hoffnung, dass das auch eintritt.
Ach so. Ja, stimmt. Sucht das Gute und nicht das Böse, habe ich Ihnen zugerufen, damit ihr lebt. Und Gott wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und stellt das Recht her im Tor. Vielleicht wird Gott euch dann gnädig sein.
Und in dem Zusammenhang sprechen Sie eine Drohung aus gegen die, die auf den Tag des Herrn warten, in der Annahme, Gott kommt zu ihnen.
Exakt.
Sie aber prophezeien ihnen, dass das kein Tag der Freude sein wird.
Was soll euch der Tag des Herrn? Er ist Finsternis und nicht Licht. Es wird sein, wie wenn einer einem Löwen entflieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt ins Haus und stützt die Hand an der Wand und es beißt ihn eine Schlange. Ist doch der Tag des Herrn Finsternis und nicht Licht und völlig ohne Glanz.
Und damit haben Sie, hat Gott, die Richtung geändert. Das Vielleicht ist aus Ihrer Rede verschwunden. Gott ist nicht warnender, sondern strafender.
Dass es hier nicht mehr um Warnung gehen konnte, ist mir vor allem in den Heiligtümern Bethel und Gilgal deutlich geworden.
Und wie es aussieht, ist Ihnen von da an nichts mehr geblieben als bitterer Sarkasmus.
Ja, kommt nach Bethel und handelt verbrecherisch und nach Gilgal und frevelt noch mehr. Aber eure Kulthöhen werden veröden, eure Heiligtümer zerstört.
Und das ließ ja auch nicht mehr lange auf sich warten.
Doch nun einmal zurück, gefragt Herr Finz. Wie ist das bei Ihnen heute im 20. Jahrhundert mit der Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit?
Gute Frage. Um es kurz zu machen, prachtvolle Gottesdienste mit Bachkantate oder Weihrauch gibt's auch noch, spielt aber keine so große Rolle mehr in der Öffentlichkeit. Was Recht und Gerechtigkeit angeht, da hat jemand vor kurzem unsere heutige Situation so beschrieben: Die eine Hälfte der Weltbevölkerung hat Hunger, die andere hat Angst, dick zu werden. Und in einem Interview in der Zeitschrift Die Zeit im vergangenen November hat der Chef eines großen Unternehmens erklärt, Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer Begriff. Der Interviewer der Zeit hat sofort reagiert und gesagt, Gerechtigkeit ist ein sehr christlicher Begriff. Und es war ein Thema der Aufklärung.
Ach du meine Güte. Zu meiner Zeit gab es den Marxismus und seine Begrifflichkeit noch gar nicht. Andererseits, jetzt verstehe ich natürlich, weshalb Gruppen in ihrem Land, denen sehr an Recht und Gerechtigkeit gelegen ist, sich ausdrücklich auf mich berufen.
Amos, ich möchte gerne mit Ihnen noch über die 5 Visionen sprechen, die Sie gegen Ende Ihres Buchs beschrieben haben.
Ich sah einen Heuschreckenschwarm, ein Feuer, ein Bleilot, einen Korb mit reifem Obst, Gott am Altar.
Ja, diese Aufzählung am Schluss des Buchs erinnert in gewisser Weise an die Völkertafel vom Anfang.
Ja, aber im Unterschied zu der Völkertafel geht es hier allein um Israel.
Die erste Version handelte von Heuschrecken, die dabei waren, das Land kahl zu fressen und damit dem Volk die Lebensgrundlage zu entziehen.
Und da habe ich Gott angerufen, ach Gott, sei gnädig, wie soll der Stamm Jakob bestehen, er ist doch noch so klein. Darauf reute es Gott und er sagte, es soll nicht geschehen.
Die zweite Vision war ein Angriff durch ein Feuer, das im Begriff war, das Ackerland zu fressen.
Und wieder habe ich Gott gebeten, ach Gott, lass nach, wer soll dem Stamm Jakob wieder aushelfen? Er ist doch wirklich noch so klein. Und wieder hat Gott nachgegeben und er sagte, auch das soll nicht geschehen.
Die dritte Version, ein Bleilot in Gottes Hand.
Hier wendet sich das Blatt, Herr Finz. Gott sprach, ich lege das Bleilot an mein Volk Israel. Ich werde es nicht noch einmal verschonen. Die Höhen Israels werden verwüstet, die Heiligtümer zerstört. Und gegen das Volk Jerobeams werde ich mich mit dem Schwert erheben.
Und wieso diese Kehrtwendung?
Sie hatten vorhin einmal von einer Richtungsänderung gesprochen. Dieses Handeln Gottes liegt ja genau in dieser geänderten Richtung. Die Warnungen des Volkes sind vorbei. Das, was mich gewundert hat, sein Erbarmen mit dem kleinen Stamm Jakob. Gott in seinem Handeln ist eben souveräner als meine Vorstellung von ihm. Doch lassen Sie uns zu den letzten beiden Visionen kommen.
Die vierte Version. Ein Korb mit reifem Obst. Schönes Herbstbild.
Ein schönes Herbstbild. So sieht es aus, ist aber durchaus nicht so gemeint. Es geht um Israel, das reif zum Ende ist. Gott will ihm nicht länger vergeben.
Und in dem Zusammenhang geht es um Praktiken in Nordisrael, die geradezu modern anmuten.
Hört dies, die ihr die Schwachen verfolgt und die Armen im Land unterdrückt, und sprecht. Wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide verkaufen. Und wann ist der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner machen, den Preis größer und die Waage fälschen. Schließlich wollen wir die Spreu noch als Korn verkaufen.
Tja.
Und was ist daran bitte modern?
In der Zeitung las ich vor kurzem über die Mogelpackung des Jahres 2018.
Mogelpackung?
Ja, die Verbraucherzentrale teilte mit, die Füllmenge einer bestimmten Chipspackung reduzierte sich im Laufe dieses Jahres von 170 auf 100 Gramm. Der Preis blieb derselbe. Die Chips sind dabei unter dem Strich um 70% teurer geworden.
Verstehe. Was da bei Ihnen mit diesen Chips passiert, hat hier im großen Betrieben arme Menschen an den Rand ihrer Existenz gebracht. Davon können Sie noch lernen.
Die fünfte Vision, Gott am Altar.
Ich sah Gott am Altar und er sprach, schlag auf den Knauf des Altars, dass die Schwellen erbeben und die Trümmer ihnen auf den Kopf fallen. Und was noch bleibt, will ich mit dem Schwert töten, dass keiner von ihnen entfliehen, noch irgendeiner entkommen soll.
Was war denn nun die Reaktion der Leute auf diese Schreckensbotschaften?
Niemand hat mir widersprochen, bis ich Bethel und Gilgal aufsuchte. Da ging es gewissermaßen ums Eingemachte. In dem religiösen Betrieb störten meine Prophezeiungen erheblich.
Stimmt es, dass es da hektische Reaktionen gab, einen Briefwechsel zwischen dem Oberpriester Amasia in Bethel und dem König Jerobeam in Samaria?
Exakt. Amasia schrieb in seinem Brief, dieser Prophet predigt Aufruhr gegen dich und das mitten im Haus Israel. Er behauptet, Israel wird in einer militärischen Katastrophe unterliegen. Jerobeam wird durch das Schwert umkommen und die Obersten des Volkes werden in die Verbannung verschleppt.
Damit hat er ihnen quasi ja recht gegeben, denn wenige Jahre später trat genau das ein.
Aber erst einmal wollte das keiner glauben. Ich war ein Störfaktor. Und Amasia, Oberprophet, Oberpriester, oberster Kultbeamter in Bethel, rief mich zu sich. Er erklärte, ich würde in dem frommen Betrieb hier nur Unruhe stiften. Und als ich anfing, mit ihm zu diskutieren und auf die gotteslästerliche Situation am Hofe hinzuweisen, da erklärte er kurzerhand, geh! Geh weg von hier. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Da kannst du von mir aus prophezeien, aber nicht hier.
Und dann?
Ich stellte mich ihm gegenüber, sah ihm in die Augen und es platzte nur so aus mir heraus. Ich habe eine Prophezeiung für dich. So spricht Gott. Deine Frau wird in der Stadt zu Hure werden. Deine Söhne und Töchter werden durchs Schwert fallen. Du aber wirst auf unreinem Erdboden sterben und Israel wird verschleppt, von seinem Land vertrieben werden. So, dann habe ich ihn stehen lassen.
Ein bisschen cholerisch sind Sie schon, oder?
Hören Sie mal, es geht um Gottes Gerechtigkeit und nicht um diese Chips.
Ja, das meine ich ja.
Ja.
Aber damit waren Sie ausgewiesen, waren weg vom Fenster. Sie müssen doch unheimlich frustriert gewesen sein, weil Sie Ihr eigentliches Ziel, Israel zur Umkehr zu bewegen, nicht erreicht haben.
Ja, so sah das aus. Ich bin die lange Straße nach Hause zurückgegangen im Bewusstsein, dass das alles umsonst gewesen war. Aber es war nicht umsonst.
Sie meinen, weil es Leute gegeben hat, die ihre Worte gesammelt und aufgeschrieben haben, vielleicht aus Angst vor einem Erdbeben.
Ja, aber
eins wird ja gleich am Anfang des Buchs erwähnt.
Es ging nicht allein um das Erdbeben. Es ging darum, dass mich meine Worte überlebt haben. Es heißt, mein Buch sei das erste der biblischen Bücher, das aufgeschrieben wurde. So wurde ich der erste Schriftprophet. So kann es bis heute gelesen und im Zusammenleben der kleinen und der großen Gemeinschaften wirksam werden.
Vergessen Sie nicht die Gruppen, denen auch heute noch an der Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit gelegen ist, die ihren Namen übernommen haben und weitertragen.
Was Besseres konnte mir nach 2700 Jahren nicht passieren. Doch die Hauptsache ist nicht, dass mein Name weitergetragen wird, sondern dass Menschen in ihrem Zusammenleben auf ihren unterschiedlichen Ebenen ihr Handeln von Recht und Gerechtigkeit bestimmen lassen. Dass also das Recht wie Wasser ströme und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
Also hat sich's doch gelohnt, Amos.
Herr Finz, das würde ich aber meinen.